Oper, öffne dich. Die Sendereihe der Oper Graz.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sagt Marion Eigel. Im Zentrum dieser Ausgabe steht Giuseppe Verdis Rigoletto. An der Oper Graz derzeit zu erleben, am 15. November war die Premiere. Das Presseecho ist großartig. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen gespielter Heiterkeit, ehrlicher Vaterliebe und menschlichen Abgründen, auf die Giuseppe Verdi seinen Protagonisten Rigoletto schickt. Regisseurin Ute M. Engelhardt, es ist ihre erste Arbeit an der Oper Graz, blickt hinter die Fassade des Spaßmachers und in den Rachen der verrohten Gesellschaft, in der sich der Titelheld bewegt. Am Pult Chefdirigent Vassilis Christopoulos, der sich nach einer packenden Interpretation des Macbeth erneut einer Verdi-Oper widmet an der Oper Graz. Die Regisseurin und der Dirigent sind zu Gast in dieser Sendung auf Radio Klassik Stephansdom. Mit Rigoletto eröffnete Giuseppe Verdi seine Erfolgstrias, zu der auch Il Trovatore und La Traviata zählen und die seinen bis heute andauernden Weltruhm auf den Opernbühnen der Welt begründete. Der politisch denkende Komponist wählte mit Victor Hugos Drama Le Roi s'amuse, der König amüsiert sich, ein Werk zur Vorlage seines Melodramas, das sich ganz den Zusammenhängen von Hierarchie und Machtmissbrauch widmet. Wir lassen uns von Regisseurin Ute M. Engelhardt die Geschichte erzählen.
Die Oper Rigoletto startet mit einer großen Feier beim Duca. Im Palast des Dukas, wir nehmen an, es ist irgendwie 2:30 Uhr in der Nacht, feiert eine Männergesellschaft. Es gibt sehr wenige Frauen und die Frauen, die da sind, sind zum Animieren da. Und der Duca ist ein Mensch, der immer so aufgewachsen ist oder der es gelernt hat, dass alles, was er möchte, passiert. Und er darf sich nehmen, was er möchte. Jede Frau, egal ob die verheiratet ist oder nicht, er schert sich da nicht um gesellschaftliche Konventionen. Und so sind wir eben in einem ziemlich wilden Setting eigentlich, in dem diese Party stattfindet. Die Aufgabe von Rigoletto innerhalb dieser Feier oder auch an einem Hof vom Duca ist, den Duca zu unterhalten. Und da der Duca, glaube ich, schon sehr, sehr verroht ist, müssen diese Späße auch immer derber und immer härter werden. Und so kommt es zu dem Moment, dass der Graf Monterone kommt und den Duca zur Rede stellen will, weil der Duca sich auch dessen Tochter genommen hat. Und der Duca sagt einfach, ich habe keine Lust mit dir zu sprechen, das nervt mich, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Und Rigoletto antwortet, ich spreche für dich. Und verhöhnt Monterone vor der gesamten anwesenden Gesellschaft. Daraufhin spricht Monterone diesen sehr berühmten Fluch aus, La Maledizione. Diesen Fluch noch im Ohr geht Rigoletto nach Hause und auf dem Weg nach Hause begegnet er Sparafucile. Das ist ein Auftragsmörder, ein Halunke, und er bietet ihm an, ich kann jedem Menschen den Garaus machen, ich kann jeden aus dem Weg räumen, sag mir nur wen und wann und ich bezahle dafür. Also wenn du mich dafür bezahlst, dann bringe ich den um. Und Rigoletto sagt, nee, erstmal lass mich mal in Ruhe, ich brauche dich nicht. Aber er lässt sich trotzdem mal den Namen nennen, damit er bei Eventualitäten nochmal auf ihn zurückkommen kann. Rigoletto geht nach Hause und trifft auf seine Tochter. Zuallererst fragt er die Hausangestellte, bei uns ist es so eine Art Au-pair-Mädchen, ob denn niemand vorbeigekommen sei, ob Gilda sowieso den ganzen Tag zu Hause gewesen sei, was diese bejaht. Da flunkert sie allerdings ein bisschen, weil es gibt ja diesen anderen Menschen, den Gilda eben beim Kirchgang kennengelernt hat. Rigoletto sagt zu seiner Tochter, du bist mein ganzes Universum, und setzt damit die Tochter auch ganz schön unter Druck und verlässt sie wieder. Aber sie muss zu Hause bleiben und wieder wird sie eingesperrt. Und in diesen Käfig sozusagen dringt der Duca ein. Er gibt sich als Student aus. Er sagt, er heißt Gualtier Valdés. Und er ist besagter junger Mann, den Gilda in der Kirche gesehen hat. Dass die Türen sich öffnen, liegt an Giovanna, der Hausangestellten. Also sie lässt den Duca tatsächlich rein. Das ist ein unglaublich schönes Duett und ich glaube diesen beiden Figuren auch ihre Verliebtheit. Der Duca verschwindet wieder und es gibt diese wunderbare Arie Caro Nome von Gilda, in dem sie singt von diesem tollen Mann und von diesem tollen Erlebnis. Und dann geht sie quasi zu Bett und dann tauchen draußen auf der Straße wieder die völlig betrunkenen Menschen auf, die beim Duca auf der Party waren und hatten jetzt eine super Idee, weil ihnen jemand eingeflüstert hat, der Rigolette habe eine Geliebte. Sie werden jetzt diese Geliebte entführen, um sie dem Duca zuzuführen. Was die eben nicht wissen, ist, dass es nicht seine Geliebte ist, sondern seine Tochter. Sie entführen diese Tochter und bringen sie in den Palast. Damit endet der erste Akt. Der zweite Akt beginnt damit, dass wir im Palast sind. Duca bekommt mit, dass diese tolle Frau, diese Gilda, nicht mehr da ist und ist völlig außer sich, weil er sich riesige Sorgen macht offensichtlich. Der Chor stürmt wieder rein, der Herrenchor, und brüllt: Duca, wir hatten die beste Idee unseres Lebens. Wir haben dir Rigolettos Geliebte mitgebracht. Und Duca weiß nicht genau, von wem sie sprechen. Und dann zeigen sie ihm, in unserer Inszenierung zumindest, ein Bild von dieser Frau. Und dann versteht der Duca, es ist Gilda. Er rennt sofort in sein Schlafzimmer, weil offensichtlich ist dort diese junge Frau. Was in dem Schlafzimmer passiert, sehen wir nicht. Das kann sich jeder denken. Und Rigoletto tritt auf und sucht seine Tochter. Das ist herzerweichend, weil er tatsächlich versucht zu überspielen, dass er irgendwie Sorge hat. Und er schnüffelt, während er mehr oder weniger lässig tut, in jeder Ecke herum und sucht nach einem Hinweis, ob seine Tochter hier sein könnte. Dann bittet er sogar unter Tränen die Höflinge darum, dass sie ihm eine Antwort geben. Und dann sagen sie, ja, wir haben da ein Mädel hergebracht, eine Geliebte. Und er sagt, das ist nicht meine Geliebte, das ist meine Tochter. Und dann kommt diese Tochter eben rein. Und Rigoletto schickt alle Beteiligten raus und sagt, lasst uns in Ruhe, ich möchte alleine mit meiner Tochter sprechen. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen den beiden, in dem er ihr sagt, du kannst dich bei mir ausweinen und ich bin für dich da. Und mit diesem Duett, das endet, indem dann der draußen eigentlich vorm Tor man einen Mann hört, der singt, macht Platz, der Monterone soll in den Kerker, also besagter Mann, der vorhin den Fluch ausgesprochen hat. Und dann bekommt man mit, dass Monterone exekutiert wird. Und Rigoletto brüllt erneut, ich räche mich, ich werde mich rächen. Das ist das ganz berühmte Si Vendetta-Arie. Damit endet der zweite Akt und wir sind im dritten Akt. Im dritten Akt, das ist ein bisschen später. Das ist ungefähr in meiner Vorstellung sicher 2-3 Monate später. Gilda hält weiterhin an diesem Mann fest, an diesem Duca. Das heißt, sie ist weiterhin verliebt in ihn. Und Rigoletto versucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, Gilda beizubringen, dass das die falsche Wahl ist. Sein letztes Mittel ist, dass er Gilda mitschleppt in so eine Spelunke, um ihr zu zeigen, wo sich der Duca sonst noch rumtreibt. Und so wird Gilda Zeugin von einem Moment zwischen Duca und Maddalena. Und dort sieht sie, dass der Duca ihr erstens nicht treu ist und zweitens offensichtlich auch auf ganz andere Arten von Frauen steht. Und trotzdem will sie von diesem Mann nicht ablassen. Rigoletto schickt sie dann nach Hause und sagt, du gehst jetzt nach Hause, ziehst dich um, verkleidest dich als Mann und reitest weg, ich komme nach. Weil, was hat er vor? Er möchte eben diesen Auftragsmord geschehen lassen, er möchte den Duca umbringen lassen. Es kommt zu einem Deal zwischen Rigoletto und Sparafucile und der Rigoletto leistet eine Anzahlung. Und den Rest der Zahlung wird er dann übergeben, wenn er die Leiche sieht. Gilda kommt zurück. Rigoletto hat sich zurückgezogen, weil er eben um 12 Uhr Mitternacht wiederkommen soll, um diese Leiche entgegenzunehmen. Mittlerweile kommt Gilda zurück und hört, dass Maddalena ihren Bruder, Spada Fucile, anfleht, indem sie bittet, sagt, bring diesen jungen Mann nicht um. Ich liebe ihn und er liebt mich. Und in diesem Moment entscheidet Gilda, dass sie sich opfern wird, dass sie diejenige sein wird, die sich umbringen lässt. Denn Spada Fucile sagt zu seiner Schwester, also gut, wenn heute Nacht in der nächsten halben Stunde noch irgendjemand hier vorbeikommt, irgendein Reisender, dann nehmen wir den, bringen den um die Ecke und verkaufen dem Rigoletto diese Person als den Duca. Man muss wissen, dass es ein unglaubliches Gewitter gibt. Normalerweise würde man nicht damit rechnen, dass noch irgendjemand draußen auf der Straße ist, geschweige denn Unterkunft für die Nacht sucht. Und das ist Gildas Gelegenheit eben. Sie klopft an der Türe und lässt sich umbringen, anstatt ihres geliebten Dukas. Rigoletto kommt zurück, es ist 12 Uhr Mitternacht, er bekommt einen Leichensack ausgehändigt, triumphiert und auf dem höchsten Punkt seines Triumphes hört er den Duca singen, diese ganz berühmte Arie, La Donna Immobile, und stellt fest, wenn er, diese Person singt, dann kann sie nicht in dem Sack liegen und tot sein. Öffnet den Sack und sieht seine Tochter. Die ist noch nicht ganz tot, die kann noch ein bisschen sprechen und verabschiedet sich eigentlich von ihrem Vater und sagt, dass sie jetzt zu ihrer Mutter geht und stirbt dann in den Armen des Vaters.
Regisseurin Ute Engelhardt über den Inhalt von Giuseppe Verdis Rigoletto. Nicolas L'Aquilava singt den Rigoletto an der Oper Graz. Wir können ihn nun erleben mit der Arie Pari Siamo.
Thank you.
Giuseppe Verdis Rigoletto an der Oper Graz, gesungen von Nikolaus Lagvilava. Chefdirigent Vasilis Christopoulos am Pult der Grazer Philharmoniker. Pari siamo. Was reizt Regisseurin Ute Engelhardt an diesem Stoff, an diesem Stück?
Mich reizt besonders an Rigoletto, dass eigentlich jede Zuschauerin, jeder Zuschauer eine Erwartungshaltung an diese Oper hat, weil sie so berühmt ist und so bekannt ist, auch visuell eine Erwartungshaltung. Und damit umzugehen und da unsere eigene Sprache zu finden, mit diesen Erwartungen auch umzugehen, das reizt mich sehr. Für mich ist besonders wichtig bei dieser Inszenierung die psychologische Innenschau der Figuren in den Fokus zu setzen. Das heißt, wenn ich mich mit einer Oper beschäftige, frage ich mich zuallererst, warum handeln die Figuren so, wie sie handeln? Und im Fall von Rigoletto habe ich mich gefragt, was ist diesem Menschen Rigoletto widerfahren, dass er der Meinung ist, seine Tochter einzusperren und nur einmal in der Woche in die Kirche gehen zu lassen, ist die richtige Art und Weise, sie auf ein Leben vorzubereiten? Ich habe mich gefragt, was macht das mit diesem Kind? Das lernt, alles, was außen ist, ist gefährlich. Und so sind wir mit meinem Team und ich sind dann eben drauf gekommen, dass da eine ganz große Leerstelle sein muss. Wo ist denn diese Mutter von Gilda? Und ist die Reaktion von Rigoletto, beschützen durch Einsperren, vielleicht sogar eine Folge von Verletzung und Zurückweisung oder auch Verlust dieser Mutter von Gilda? Und das hat uns eben ganz besonders daran interessiert. Und so suchten wir eben nach diesen tiefen Momenten dieser Figur Rigoletto, nach den dunklen Flecken auf seiner Seele eigentlich, wenn man es so nennen darf.
Ute M. Engelhardt ist seit 2013 freischaffend als Opernregisseurin tätig und lebt in Frankfurt am Main. Mit einem feinen Gespür für dramaturgische Tiefe und musikalische Präzision hat sie sich seither ein vielseitiges Repertoire erarbeitet, das vom großen Opernklassiker bis zur zeitgenössischen Uraufführung reicht. Ihr Regiestudium absolvierte Ute Engelhardt an der damaligen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Wien, der heutigen MDW, wo sie 2006 mit einer Inszenierung von Viktor Ullmanns »Der Kaiser von Atlantis« abgeschlossen hat. Im selben Jahr wurde sie mit einem Stipendium der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth ausgezeichnet. Ab dieser Spielzeit übernimmt sie als Operndirektorin die Leitung des Musiktheaters am Stadttheater Gießen. Wie ist es nun für Sie gewesen, in Österreich zu arbeiten, an der Oper Graz?
Ich habe mich unglaublich gefreut, als das Angebot kam, weil ich sehr gerne in Österreich studiert habe und ich finde, in Österreich hat Oper und Kultur weiterhin einen höheren Stellenwert, als es in Deutschland hat. Das finde ich bemerkenswert. Und deswegen habe ich mich wirklich gefreut, herzukommen und an der Oper Graz zu arbeiten. Das ist ja auch meine erste Arbeit hier. War ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich bin hier mit offenen Armen empfangen worden und habe mit unglaublich tollen Menschen arbeiten dürfen. Jeder, der hier im Haus arbeitet, gibt sein oder ihr Bestes, um zum Gelingen dieser Produktion beizutragen. Und das ist ganz, ganz toll.
Sagt Regisseurin Ute Engelhardt. Das Team rund um sie: Bühne Stefanie Rauch, Kostüme Katharina Tasch, Licht Stefan Schlagbauer. Christine Hagemann, Dramaturgie. Wir wissen Nikolaus Lagvilava, der Rigoletto. Pavel Petrov, der Herzog. Jekaterina Solunja, die Gilda. Die Maddalena ist Neira Muhic, Wilfried Zelinka, der Sparafucile. Hören wir nun den Chefdirigenten Vasilis Christopoulos. Was ist für ihn das Besondere an Verdis Rigoletto?
Rigoletto ist nicht umsonst nicht nur eine der beliebtesten Opern der Musikgeschichte, sondern auch eine der einflussreichsten. Verdi verabschiedet sich nach und nach von alten Konventionen und öffnet neue Wege, zum Beispiel die Tatsache, dass in einer Arie, Cortigiani, das ist die berühmte Arie von Rigoletto, dass wir dort drei emotionale Zustände haben, die aufeinander folgen. Zuerst so eine vorgetäuschte Gleichgültigkeit, anschließend die Wut von Rigoletto, der versucht, durch Drohungen von den Hofmenschen zu erfahren, wo seine Tochter versteckt ist. Und am Ende, wenn das auch nichts bringt, dass diese Wut sich in Traurigkeit umschlägt und er fleht am Ende. Diese dramatische Entwicklung innerhalb von einer Arie, das ist neu. Bis dahin sind die Arien eine Momentaufnahme und wiedergeben ein Gefühl, und die Handlung entwickelt sich traditionellerweise in den Rezitativen oder in den Ensembles. Das ist nur ein Beispiel dafür. Auch ist Rigoletto gewissermaßen revolutionär, weil der dritte Akt auf einmal durchkomponiert ist. Und dann geht es nicht mehr um eine reine Nummernoper. Ganz entscheidend sind die Kontraste in dieser Oper. Zum Beispiel im ersten Akt haben wir den Fluch von Monterone. Der verflucht Rigoletto, weil er sich lustig macht über ihn und über seine Tochter, also über die Tochter von Monterone. Da haben wir eine dramatische Explosion im Orchester, und anschließend ist die ganze Gesellschaft fast gelähmt über diese Explosion und wie dreist und ja, wie unerhört es ist, dass der Monterone oder irgendjemand den Duca, den Herzog beleidigt und den Rigoletto verflucht. Und dann haben wir von dem Fortissimo, sinkt dann die Dynamik in eine äußerst leise Stimmung. Das nimmt fast den Atem weg. Besonders ist auch die Instrumentation von Verdi, zum Beispiel am Ende der Arie Cortigiani verwendet er nur ein Solocello, das Englischhorn, und diese zwei Instrumente begleiten, machen ein Terzett zusammen mit dem Bariton. Das ist sehr interessant. Als der Rigoletto und der Auftragsmörder Sparafucile aufeinandertreffen, da haben wir ein Duett von zwei dunklen Stimmen, und die werden eben auch von dunklen Instrumenten im Orchester begleitet. Da spielen die Violinen zum Beispiel gar nicht während dieser Nummer und auch die Holzbläser nicht, sondern nur die tiefen Streichern und ein Solo-Kontrabass zusammen mit einem Solo-Cello spiegeln die zwei Männerstimmen im Orchestergraben. Und sehr einfallsreich ist auch die Nutzung vom Männerchor im dritten Akt, die durch ihr Summen, durch also ihr Gesang ohne Text, das Heulen des Windes nachmachen. Das ist ein sehr besonderer Effekt.
Die eben erwähnte besondere Chorstelle aus dem Rigoletto. Der Herrenchor der Oper Graz Johannes Köhler ist der Chordirektor. Am Pult der Grazer Philharmoniker, Chefdirigent Vassilis Christopoulos.
Ich persönlich liebe besonders das Quartett im dritten Akt. Da singen vier Personen. Es ist eigentlich wie ein doppeltes Duett. Der Herzog schwärmt ewige Liebe auf Maddalena. Sie lacht sich über ihn aus, weil sie weiß, dass das nur ein Spielchen ist. Gilda ist entsetzt, dass sie entdeckt, wie untreu und wie unecht dieser Mann eigentlich war, obwohl sie ihn nach wie vor liebt. Und ihr Vater zeigt ihr das und sagt, siehst du, ich hatte doch recht, ich habe dich gewarnt, das sind die Menschen, mit denen du zu tun hast. Also jeder singt seine eigenen Wörter, seinen Text, seinen Sinn. Jeder ist in eigenen Gedanken praktisch und dennoch mischen sich diese vier Stimmen so wunderbar und das Orchester begleitet das so fein und das ist wirklich eins der Highlights der Oper, finde ich.
Das Quartett Bella Figlia aus Giuseppe Verdis Rigoletto. Herzog Pavel Petrov, Neira Muhic als Maddalena, Jekaterina Solunja, die Gilda und Nikolaus Lakvilava, der Rigoletto. Vassilis Christopoulos am Pult der Grazer Philharmoniker. Giuseppe Verdis Rigoletto ist wieder am 26. November an der Oper Graz zu erleben. Im Dezember dann am 5., 7., 10., 12., 17. und 20. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Marion Eigel.
Oper öffne dich. Die Sendereihe der Oper Graz.